Hallo Weltverbesserer. Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Abonniere doch unseren Kanal und verpasse keine weitere Episode des Weltverbesserer-Podcasts. Bienen sind wichtig für das Ökosystem. Ähnlich wichtig für ein ökologisch verträgliches Miteinander ist das korrekte Recycling von Altmetall. Denn jede gesammelte Tonne Altmetall ist mehr als eine Tonne Eisenerz, die in der Erde bleiben darf. Ein weiterer Vorteil des Recyclings, die Herstellung von Stahl aus 100% recyceltem Altmetall, erzeugt 2/3 weniger CO2 verglichen mit anderen Verfahren. Vergleichbar mit einem Bienenschwarm sind deswegen die Fahrzeuge der Schrottbienen in Nordrhein-Westfalen unterwegs, um den Blütenstaub, das Altmetall, einzusammeln. Und ähnlich wie bei den Bienen kümmern sie sich darum, aus den Rohstoffen feinsten Honig herzustellen. Für die Schrottbienen bedeutet dies, das eingesammelte Altmetall zu sortieren und von Verschmutzungen zu befreien. Denn nur so kann das Material dann wieder in den Kreislauf eingeführt werden. Bei mir heute zu Besuch im Weltverbesserer-Podcast ist Florian Kriependorf. Lieber Florian, vielleicht erzählst du uns ein bisschen zu deinen persönlichen Hintergründen, wie du zu den Schrottbienen gekommen bist und wie ihr überhaupt auf die Idee gekommen seid, die zu gründen.
Ja, hallo bitte. Erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Mache ich sehr gerne. Und vielleicht beginnt, also erstmal eine tolle Einführung. Ja, das ist also goldrichtig. Wir sind da in der Tat Überzeugungstäter. Wie bin ich überhaupt dazu gekommen, dass man unbedingt mit Schrottbienen durch die Gegend fahren soll? Das ist vielleicht etwas kurios. Ich bin eigentlich von Hause aus Jurist und Rechtsanwalt und habe auch als solcher begonnen. Meine Arbeit bei einem Recyclingunternehmen in Duisburg, damals dem weltgrößten Recycler von Edelstahl. Das ist eine spezielle Schrottsorte, die das ausmachte, aber das Unternehmen ist ein Global Player und praktisch am Ende der Wertschöpfungskette. Das heißt, das Material, was eingesammelt wird, ist großvolumig, große Stoffströme und die werden direkt in Stahlwerke geliefert in der ganzen Welt. Und ich habe dann da erst in der Rechtsabteilung angefangen, wie man das als Jurist so macht, und habe die dann übernommen als General Counsel, also Leiter der Rechtsabteilung für das Unternehmen gearbeitet und war also eine Tochter von Haniel, auch ein großes Familienunternehmen, das sich im Moment mit Enkelfähig einen großen Namen macht in Duisburg, und habe dann auch als Chief Compliance Officer gearbeitet. Und wir haben uns immer gefragt, wo das Material denn eigentlich herkommt. Und das ist eigentlich ein bisschen seltsam, dass eigentlich jede Metro kann dir sagen, wo welcher Fisch in welchem Fluss gefangen worden ist, mit welcher Angel und wer den da rausgezogen hat und wie er dann auf deinen Tisch gekommen ist. Nur beim Rohstoff und insbesondere im Schrott geht's nicht. Und unsere Vorlieferanten sind ja nicht doof gewesen. Die haben immer gesagt, ja, tut mir leid, kann ich dir gar nicht sagen. Denn ich kaufe auch von einem Schrotthändler und der sagt mir auch nicht, wo das herkommt. Und da gibt es zwei Probleme. Das eine ist, man weiß nie, wo die richtige Quelle ist. Also das hat hinterher, also heutzutage, was mit den Scope 3 Emissions zu tun, die man eigentlich nicht, ne, deklarieren kann. Wie viel CO2 hat eigentlich das Material verbraucht auf dem Weg? Und das zweite ist, er rechtfertigt natürlich seine eigene Existenz nur damit, dass er dir nicht verrät, wo das Material herkommt, weil sonst würdest du es ja da kaufen. Und deswegen haben wir uns irgendwann mal gedacht, also das muss doch irgendwie, man muss doch ganz an den Anfang gehen. Man muss doch irgendwie gucken, wo das herkommt. Und das haben wir einfach mal ausprobiert. Damals habe ich das im Rahmen des Unternehmens gemacht. Da hatten wir viel Zeit und viel Ressourcen, um das auszuprobieren. Super cool. Ich habe das Unternehmen dann irgendwann verlassen, fand die Idee aber zusammen mit mehreren Kollegen so cool, dass wir gesagt haben, das müssen wir eigentlich irgendwie nochmal machen und irgendwie richtig auf die Beine stellen und selber tun. Und dann haben wir uns so ein paar von diesen Sprintergrößen gemietet und sind selber rumgefahren die ersten paar Monate, haben dann ein Unternehmen gegründet und haben gesagt, also das machen wir jetzt. Und seit 2021 tun das mehrere Leute mit uns zusammen. Wir haben also mittlerweile über 30 Mitarbeiter, die bei uns Schrottbienen sind.
Super, klasse. Nun habe ich ja eben bei der Einführung auch schon so ein bisschen erzählt, also es ist uns wahrscheinlich allen logisch, dass Recycling immer besser ist, als von Grund auf neu herzustellen. Aber wo sind denn beim Altmetall oder bei eurem Schrott, den ihr so einsammelt, die Grenzen des Recycling? Und wo sind genau die Vorteile? Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen aus Expertensicht draus zu erzählen.
Also Metall ist ein total spannender Rohstoff oder überhaupt ein spannendes Produkt auch, weil man fast jedes Metall zu 100% wieder recyceln kann. Und zwar unendlich. Das heißt, wenn man sich jetzt zum Beispiel einen Edelstahlbecher vorstellt, ne, so ein Mehrwegbecher, den kann man zumachen, so ein Kaffeeding aus Edelstahl. Warum ist der aus Edelstahl? Damit er nicht rostet und weil es cool aussieht und weil man die schön ziehen kann. Ne? Die Form ist irgendwie gut. Wenn das aus dem Auto fällt, zufälligerweise, oder wenn man es nicht mehr schön findet, es ist so ein kleines Ding, das schmeißt man in der Regel weg. Irgendwann kommt es aber wieder zurück. Und dann ist es aber meistens vermischt mit anderen Materialien. Und wenn man das wieder neu herstellen möchte, dann muss man aber auch genau diese Mischung, die in dem Metall, in der Legierung drin ist, wieder herstellen. 18% Chrom, 8% Nickel und der Rest sind Eisen. Sonst hat es andere Eigenschaften. Dann ist es, dann korrodiert es, dann rostet es oder bei anderen Materialien, die säurebeständig sind, da muss irgendwie Molybden drin sein. Diese ganzen metallurgischen Zusammensetzungen müssen am Schmelzprozess genau wiederhergestellt werden. Das machen also die Stahlwerke. Und die können das auch aus Schrott machen. Das machen die auch gerne. Erstens, weil der natürlich nachhaltiger gesourced werden kann, aber weil es auch ein bisschen billiger ist. Also es kostet natürlich weniger, lokalen Schrott einzukaufen, als die Erze aus dem Boden zu holen, sie in Kasachstan oder in Südafrika abzubauen, dann durch einen Ofen zu schicken und sogenanntes Ferrochrom wieder neu einzuschmelzen. Das ist zwar reiner und dann funktioniert der metallurgische Prozess ganz schön, aber energieintensiver ist es auch, ne, weil es zweimal gebrannt werden muss und so weiter. Das machen die also schon ganz gerne, nur wenn es vermischt ist, dann kriegen die das im Ofen nicht so gut hin. Ne, und deswegen achten die so drauf, dass genau die Qualität auch wieder geliefert wird, die sie auch verwenden können. Sobald da zu viel Kupfer beispielsweise drin ist, fängt es an zu rosten und dann kann sie das Material nicht mehr verkaufen. Deswegen ist es so wichtig, dass man fein trennt, damit man am Ende die Qualität gewährleisten kann.
Super. Kann man denn den Kaffeebecher dann überhaupt nochmal wieder verwenden, wenn der eh schon so kompliziert aufgebaut ist?
Nein, der sieht aus wie neu und ehrlicherweise muss man sagen, da gibt es auch Zahlen drüber. Der Kaffeebecher, ich habe ja, hier genau. So einen, ne? Der ist schon wahrscheinlich zu 20-30% ohnehin aus Rezyklat hergestellt, weil die modernen Lichtbogenöfen das genauso machen. Ne? Da ist immer eine bestimmte Schrottquote drin, aber die ist in der Welt ganz unterschiedlich verteilt. Europa ist da sehr weit vorne, auch USA. Aber in anderen Gegenden wird anderes Material eingesetzt, was viel energieintensiver ist und ökologisch natürlich auch eher eine Katastrophe. Und da sind die Schrottquoten eher niedrig. Und in Europa sind sie aber zum Teil bis zu 60-80%. Woanders sind sie aber deutlich unter 20.
Woran liegt das? Also daran, dass bei uns halt auch die Recyclingbereitschaft einfach höher ist schon durch die Aufklärung?
Also es gibt generell eine größere Affinität und auch eine größere Aufgeklärtheit vielleicht. Auch dieses Vorreitertum, wie wir es in Deutschland viel haben. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Geldfrage und eine Frage der Verfügbarkeit. Ne? Wenn man im eigenen Land Primärrohstoffe hat und aber weniger industrialisiertes Land ist, wo mehr Schrott anfällt, dann wahrscheinlich ist man geneigt, dann eher zum Primärrohstoff zu greifen, weil es einfacher ist.
Verstehe, okay. Und wie groß ist euer Fuhrpark der Schrottbienen mittlerweile? Wie viel von euren Sprintern fahren jetzt mittlerweile rum?
Ja, es ist ein bisschen schwierig, um mit Autos zu kriegen, ja, weil die Halbleiterkrise auch uns erreicht. Ja, und auch die Ever Given hat uns auch nicht geholfen. Aber der Schrottbienenschwarm ist im Moment haben wir 14 Fahrzeuge und der wächst also stetig. Und sobald unsere mächtig verspäteten Leasing-Lieferungen passieren, ja, dann wird das auch noch ein größerer Schwarm. Aber daneben haben wir natürlich jetzt auch, wir sind ein junges Unternehmen, viel ausprobiert, ne? Wie funktioniert das, wie muss eigentlich so eine Biene aussehen, was ist das für eine Ausstattung, ist das besser so ein Auto oder hat das eine Ladebordwand und alles, was wir so an Erfahrung gesammelt hat, fließt eben damit ein und so ist das mit einem Startup, man will nicht ganz am Anfang gleich ganz schnell groß werden und dann Probleme skalieren, sondern erstmal alles richtig versuchen, möglichst zu machen um dann, wenn man weiß, was passiert, wenn man es groß macht, möglichst wenig Fehler zu haben im System.
Ja, logisch, kann ich verstehen. Macht es denn da nicht vielleicht auch Sinn, innerhalb der Städte mit Lastenrädern erstmal einen Teil zu befördern und den dann irgendwo zu sammeln und dann mit LKWs oder Bullis weiter zu transportieren?
Ja, das haben wir auch schon mal ausprobiert. Ich habe da auch große Sympathien. Wir haben da also echt auch verschiedene Lastenräder ausprobiert. Aber Art 1, die muss man fahren können, muss man sagen. Und zweitens, das Material, was wir abholen, ist in der Regel sehr schwer. Es gibt zwar welche, die haben Kapazitäten von fast 300 Kilo. Und wir haben aber selber auch schon, dadurch, dass wir eine geeichte Waage immer an Bord haben müssen, damit wir das Material gut verwiegen können und auch zum Teil Sachen auseinandernehmen müssen, da ist dann also immer ein bisschen Equipment dabei, Okay. Hat man schon mal so eine Grundlast. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, der Unterschied zwischen uns und, sagen wir mal, diesen urbanen Gorilla-Diensten, wir fahren schon größere Strecken mit den Dingern, weil unser Material häufig aus Einfamilienhäusern kommt. Manchmal sind es Heizungen, ne? Manchmal sind es Gartenabfälle oder sonst wie, die aus Metall sind. Und ne, Essen muss man jeden Tag. Schrott hat man vielleicht nur jeden zweiten, ja, wenn man viel produziert. Und deswegen sind wir ein bisschen weiter auseinander. Und es hat sich herauskristallisiert, dass das an Größe, was wir im Moment betreiben, am schnellsten verfügbar ist, am wendigsten ist. Und trotzdem versuchen wir, unsere Strecken immer so kurz wie möglich zu machen, einfach um unsere Milchkannenlogik da am besten auszuspielen. Aber sobald es urban funktioniert, auch nachhaltig, also das muss sich ja auch irgendwie rechnen, ist das schon eine Option, nur bisher hat die sich als noch nicht tragfähig erwiesen.
Mhm. Ja, ist ja in Ordnung. Habt ihr ja den Überblick drüber, wie das sich am besten managen lässt. Zu wem kommt ihr denn? Du hast eben schon gesagt, also ihr fahrt auch zu den Einfamilienhäusern. Also wenn ich jetzt hier irgendwie, was du meinst, eine alte Heizung praktisch ausgebaut hätte und ich würde euch anrufen, dann würdet ihr kommen und die abholen. Ist das richtig? Oder seid ihr doch eher auf das Gewerbe?
Ja, ich wäre begeistert, wenn du deine eigene Heizung auseinanderbaust oder abbaust. Aber in der Regel ist das dann ein B2B-Partner von uns. Also wir arbeiten viel mit dem Handwerk zusammen und zum Teil Heizungsherstellern, die uns buchen für die Dinge, die eigentlich in ihrem normalen Ablauf zwar anfallen, aber nicht unbedingt deren Expertise erfordern. Wir sind super gut in dieser Logistik, wie ich es eben sagte, unser Milkrun-Prinzip und auch beim Service und bei der Zuverlässigkeit. Also wir kommen auf Termin und nicht in so einem Zeitfenster zwischen 8 und 38 Uhr, sondern wenn wir sagen, wir kommen zwischen 11 und 12, dann sind wir um 11 da. Und wenn wir früher da sind, dann rufen wir an, dass wir 10 Minuten früher da sind. Deswegen buchen die uns und dann helfen wir zum Teil, je nachdem, was die bei uns gebucht haben, die neue Heizung reinzutragen oder die alte Heizung auszutragen und nehmen dann aber auch alles mit, was da an Metallschrott, aber auch an Verpackungsmaterialien anfällt. Denn die möchten die neue Heizung einbauen und anschließend eigentlich nach Hause fahren. Die haben keine Lust eigentlich, mit dem Auto dann die alte Heizung ins eigene Auto wieder reinzumachen. Das geht kaputt. Und dann müssen sie zum Recyclinghof fahren und zum Wertstoffhof. Und das sind zwei Touren für zwei Leute. Das lohnt sich für die nicht. Und das ist so ein großer Kundenkreis. Da, wo wir es können, machen wir das aber unter anderem auch bei Privatleuten. Für die ist das der heutzutage ja eigentlich übliche Convenience-Gedanke. Das Gitter liegt da schon seit 2 Monaten rum oder seit Jahren, ja, und jetzt geht's mir aber auf den Zeiger, das muss jetzt weg, und dann rufen die uns an und dann kommen wir am selben oder am nächsten Tag und holen es ab. Das ist also, ne, keiner möchte sich das Auto kaputt machen und es ist auch einfach lästig, die sind manchmal schmutzig und manchmal auch schwer, und dafür sind unsere Jungs genau die
richtigen. Super. Wie finanziert ihr euch dann? Also schon auch so, dass die Leute euch bezahlen dafür, dass ihr den Schrott abholt, oder nur dadurch, dass ihr den Schrott halt verkauft beim Wertstoffhändler?
Beides. Also im Moment sind wir sind 3 Gründer und das ist erstmal die Finanzierung, die wir haben. Aber neben ein paar weiteren Investoren, die sehr großes Interesse an uns haben, versuchen wir natürlich, dass sich unser Modell so, wie es ist, selber trägt. Das ist genau, wie du es sagst. Ein Teil ist der Verkauf des Materials an Recycler, und da versuchen wir durch unsere Software möglichst den Fahrer dahin zu lotsen, wo das für den Veräußerungserlös praktisch abzüglich der Spritkosten und so weiter der beste Platz ist. Das ist also Teil der Lösung, dass wir auf Grundlage von der Entfernung, von den besten Preisen, von der Spezialisierung auf das Material, von der Verweildauer, von, also wir haben ganz viele Faktoren, die damit einfließen, auch Softe, also wie behandelt werden unsere Fahrer beispielsweise, können die raten und das fließt alles darin ein, wo sie das Material abladen und super, die machen das alles unbar und überweisen uns den Betrag. Jedes Material hat seinen Wert und dadurch, dass wir mehrere Fahrzeuge haben und nicht nur eins, wissen eben unsere Recyclingpartner auch zu schätzen, dass wir jetzt nicht immer nur 20 Kilo bringen, wie das jeder Privatmann machen würde, sondern dass wir dann mit 20 Tonnen kommen und das gibt dann entsprechenden höheren Beitrag. Und der andere ist eben der Service-Gedanke, den ich eben schon geschildert habe. Es ist für unsere B2B-Partner einfach günstiger, uns zu buchen für diese Arbeiten, als dass sie ihre eigenen Facharbeiter dafür einsetzen, die sie ohnehin schon händeringend suchen.
Ja, das kann ich verstehen. Wenn ich das jetzt so höre, hört sich das so an, als ob ihr ein sehr, sehr gutes Feedback bisher bekommt. Ich finde es auch toll, dass ihr diese Software habt, mit der, wo auch die Soft Skills irgendwie von Unternehmen bewertet werden, die irgendwie die Materialien annehmen und das, also hört sich super an, wie du das gerade eben erklärt hast. Mhm. Aber wie läuft denn der Laden? Wie ist das Feedback? Seid ihr auf offene Ohren gestoßen oder kriegt ihr auch Kritik oder, ja, erzähl mal.
Also wir sind besonders stolz auf unsere Google-Bewertungen. Das ist also für uns auch ein OKR. Wir haben also, wir arbeiten viel nach Zahlen und wir versuchen möglichst transparent unsere Unternehmensziele auch nach innen zu kommunizieren. Und alle bei uns wissen, dass die Kundenzufriedenheit an alleroberster Stelle steht. Deswegen werden die Bewertungen, die bei Google über uns abgegeben werden, auch bei uns intern in den Slack-Feed gespielt. Das heißt, die Fahrer kriegen direktes Feedback, ob das jetzt gut oder schlecht gewesen ist. Und wir haben offensichtlich einen ganz guten Nerv getroffen, weil viele doch sehr angetan sind von unserer Art, wie wir arbeiten, wie wir auftreten. Und ich glaube, für einen Schrotthändler eine 4,9-Sterne-Bewertung bei, ich glaube, über 200 Bewertungen ist unheard of. Ja, also Schrotthändler haben ein relativ schlechtes Image, zum Teil zu Recht, zum Teil zu Unrecht. Aber wir machen, glaube ich, da ein paar Dinge richtig, indem wir uns auf Pünktlichkeit, auf Zuverlässigkeit, auf Sauberkeit, auf die Freundlichkeit verlassen und das tragen wir nach außen und nach innen und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und einfach das Konzept, sich darauf zu besinnen, dass mancher Abfall nur Abfall ist, weil man nicht weiß, wo es am besten aufgehoben ist, kapieren die meisten Leute auch sofort, wenn sie sehen, wie wir arbeiten, nämlich dass wir das Material vor Ort sortieren und auch erklären, warum jetzt das eine dahin gehört und das andere nicht und es dann aber auch genau so wieder versuchen, dem Recycling zuzuführen. Und das finden die meisten Leute ganz gut.
Mhm. Ja, die hört sich auch toll an in meinen Ohren. Warum haben Schrotthändler denn eigentlich so einen unglaublich schlechten Ruf? Also den bekanntesten Schrotthändler, den ich so kenne, ist der Onkel von Justus Jonas, Titus Jonas. Und der hat ja eigentlich einen ganz guten oder ja, vielleicht ein bisschen schrulligen, aber einen ganz sympathischen Ruf.
Das stimmt. Ja, also das muss ich jetzt einfach erzählen, weil das nämlich auch eine kleine Inspiration für uns ist. Bei uns haben die Autos alle Namen aus den drei Fragezeichen. Also die tatsächlich ist das erste Auto, was wir angeschafft haben, Titus. Onkel Titus und Mathilda ist das zweite und das dritte ist Skinny Norris und das vierte ist Kommissar Reynolds. Also das ist auch die Inspiration, die wir haben, weil diesen Ruf, den müsst es eigentlich auch haben. Denn Onkel Titus sagt ja auch immer, es gibt gar keinen Schrott, sondern das sind Wertstoffe, sagt er immer, ne? Also ich habe ja auch viele Kinder und im Auto sehr viel drei Fragezeichen gehört. Aber warum haben die so einen schlechten Ruf? Es ist erstaunlich, dass leider auch irgendwie immer dieses Klischee häufig bedient wird. Ja, ich wundere mich da auch immer drüber, weil es eigentlich so einfach ist, freundlich guten Tag zu sagen und zu sagen, guten Tag, das ist, was wir tun und so ist die Vergütung. Und dann wird man eben nicht übers Ohr gehauen. Im Schrott ist es aber trotzdem so, dass auch der Kerl mit der Dudelmusik, den es überall in Nordrhein-Westfalen gibt, seltener und so weiter, aber dass man da immer so ein komisches Gefühl hat und denkt irgendwie, ach, nee, weiß ich nicht, den möchte ich eigentlich doch nicht in meinem Keller haben. Und das ist so, dem schmeiße ich da vielleicht was, bringe ich ihm auf die Straße, gerade noch so. Aber das ist, glaube ich, dieses Vertrauen, das muss man sich verdienen und häufig ist eben das Erlebnis, wenn man auch selber zum Schrottplatz fährt, kein positives. Da sagt man, ja, das können sie irgendwie hier lassen, aber Geld kriegen sie auch nicht und überhaupt jetzt bloß wieder raus hier. weil die mit anderen Volumina zum Teil zu tun haben und möglicherweise auch selber schlechte Erfahrungen gehabt haben, irgendwie, wie es in den Wald hineinruft, so schallt es manchmal wieder raus. Aber manchmal versteht man es nicht.
Ja. Naja, gut. Dann arbeitet ihr ja auf jeden Fall an diesem Ruf der Schrott.
Ja, ich glaube, es ist auch schon viel besser geworden und auch diese Aufmerksamkeit, die sich dem Recycling mehr und mehr, zuteil wird, das ist auch richtig. Also die meisten Recyclingunternehmen arbeiten ausgesprochen zuverlässig und auch wir arbeiten ja mit den Recyclern zusammen und auch da haben wir fast durchweg positive Erlebnisse. Aber wie gesagt, ne, wenn einer unserer Fahrer und wir arbeiten viel mit Geflüchteten zusammen, wenn der irgendwie komisch angegangen wird, dann wird der Platz sofort gesperrt. Das ist für uns klar und bei 99% aller Partner ist das aber völlig in Ordnung.
Schön, klasse, finde ich gut. Was ist denn aktuell eure größte Herausforderung?
Also Autos kriegen war das eine, das haben wir jetzt halbwegs hoffentlich im Griff, wenn die Leasing-Fahrzeuge eintrudeln. Aber wir haben so ein bisschen mit der Unwägbarkeit jetzt der Zukunft zu tun, wie was die Ukraine-Krise beispielsweise tut, wie die Preise sich entwickeln und beobachten das also mit Spannung. Aber im Moment ist eigentlich die Herausforderung nur, das Programm, was wir im Moment haben oder das Modell, was wir im Moment haben, möglichst schnell in die Breite zu tragen und verlassen uns darauf, dass das Modell, was wir hier haben, genauso in Hamburg, Berlin und München funktioniert. Und bisher sind wir bestätigt worden und das ist ganz cool. Aber das schnell alles hinzukriegen, das ist schon immer eine Herausforderung. Wir haben nicht so wahnsinnig viele Leute, wir haben auch nicht so wahnsinnig viel Ressourcen und das muss immer genau passen.
Aber dann ist das schon euer Ziel, also so weit zu expandieren. Du sagtest ja eben, ihr wollt auch jetzt nicht zu schnell wachsen, ist ja auch nicht gesund irgendwie. Aber das ist schon euer Ziel, euch in ganz Deutschland als Schrottbienchen zu verbreiten.
Ich denke da sogar noch ein bisschen größer, weil ich glaube, das Problem dieser ersten Meile ist ein globales. Ne? Die sogenannte Old Scrap-Quote ist steigend, ja, also Material ist überall verbaut und irgendwann kommt es auch wieder raus. Das ist ein längerer Zyklus, zum Teil sind das eben 20, 30 Jahre, aber diese Heizungen, die da drin sind oder in anderen Ländern sind es Klimaanlagen oder sonst was, diese Kleinteiligen, die müssen irgendwo raus. Und die Experimente, die wir schon gemacht haben oder auch die Fallstudien, die funktionieren in anderen Ländern genauso wie in Deutschland. Und in meiner alten Funktion hatte ich das Glück, dass ich mit einem Team zusammenarbeiten konnte, das aus USA, Niederlande, England und Spanien bestückt war. Und wir haben an einem ähnlichen Problem mal rumgedoktert und die Erfahrungen da waren genau dieselben. Mhm. Und deswegen stimmt mich das zuversichtlich, dass so wie wir das jetzt zugegebenermaßen detailverliebt zusammengebaut haben, das Modell, dass das nicht nur in Nordrhein-Westfalen, wo wir jetzt sind, und in Sachsen und Thüringen, wo wir mittlerweile Fahrer haben, und in Stuttgart, sondern eben auch in ganz Deutschland, aber auch außerhalb funktionieren kann.
Super. Mensch, da drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen. Was ist denn so die schönste oder die verrückteste Erinnerung, die du an die letzten Jahre, Monate eurer Einführung sozusagen hast?
Oh, da gibt's ganz viele. Also wenn man so ein Unternehmen gründet, und das haben wir ja zu dritt, jetzt ist noch gar nicht so lange her, wir sind sicherlich auch nicht so die typischen Gründer, weil wir vielleicht doch irgendwie ein paar Jahre älter sind als gerade frisch von der Uni, haben also alle Familie und das ist also schon mal per se eine spannende Sache gewesen da vor 2, 3 Jahren. Aber wenn man sich da so reinkniet und selber auf dem Schrottplatz steht und ne, selber um 5 Uhr aufsteht und sagt, ich muss um 6 Uhr sich abladen, weil ich selber noch das Auto habe und wir experimentiert haben, mit wie viel Wertschöpfung kann man eigentlich mit so einer Brenntherme irgendwie machen, wie viel Zeit kann man aufwenden, um die auseinanderzunehmen, um die Rohstoffe zu sortieren und zu trennen und wie viel lohnt sich da nicht, also auch preislich oder ökologisch. Das fand ich immer spannend, dass ich da mit Thilo und Sebastian auf dem Schrottplatz stehe und mit einem Hammer auf so eine Therme dresche, um zu gucken, was da alles drin ist. Ja, das ist also ganz gut. Und jetzt ganz aktuell haben wir ein ganz großartiges Gerät uns angeschafft. Das ist, wir nennen ihn immer schmeichelhaft irgendwie Plasmoid 4000 oder sowas. Das ist ein Gerät, was schwere Gegenstände bis 400 Kilo Treppen hoch und runter fahren kann.
Wow.
Und das ist ja so ein bisschen unser Modell. Wir haben also ganz verschiedene Jungs und Mädels, die bei uns Auto fahren. Und der Älteste ist, glaube ich, jetzt 57 und ist also schlank, sehr schlank, ja. Und trotzdem führt er im Moment bei uns die Tonnageliste an, weil er einfach sehr viel Erfahrung hat und mit der Sackkarre super gut umgehen kann. Und wir haben aber gleichzeitig auch echt stabile Typen dabei, die müssen auch schwer tragen. Aber dieses Gerät, da haben wir einen Aufzug, ein paar Treppen runterfahren müssen. Und das war schon spannend, ja. Da dachte ich, also wenn das jetzt schief geht, dann ist das Treppenhaus im Eimer. Ja. Aber wenn man mit dem Ding ein bisschen Erfahrung hat und sich auch drauf verlässt und auch das Handling drauf hat, das hat auch hier unser Kumar gemacht, super gehandelt. Und dann waren einfach mal 400 Kilo Schrott, dem Kunden war gedient, wir waren ganz froh, alles richtig gut gegangen. Das ist so ein sauberer Treppensteige-Dings. Also das fand ich super. War es letzte Woche.
Schön, das beeindruckt dich anscheinend. Ja, wie seid ihr denn überhaupt eigentlich zusammengekommen, du, Thilo und Sebastian? Kanntet ihr euch schon vorher? Seid ihr alle aus diesem Juristenteam sozusagen von der größeren Firma ausgeschieden und seid ihr deswegen ein Team
geworden? Gar nicht. Nein? Wir sind sehr unterschiedlich. Ja. Also der Sebastian, den hatte ich tatsächlich damals mal abgeworben von einem großen Stahlwerkshersteller. Da hat er also er ist also Software-Developer, der ist also unser ITler und hat da ein Team geleitet von Software-Engineers. Und den hatte ich besorgt, damit er uns die Software intern programmiert, weil man da haben wir viel mit externen gemacht. Und das ist also ein super Typ, der nicht nur selber programmieren kann, sondern das eben auch sehr sauber aufsetzt, sodass dass das, was als Produkt hinterher rauskommt, auch echt Hand und Fuß hat. Und alles, was wir haben, ist selbst programmiert, also unsere Software, und nur da, wo wir irgendwie ein ERP-System oder sowas haben, das flanschen wir da dran, und das macht er aber auch sehr professionell. Den kannte ich also von da und hatte ihn gerade abgeworben, als ich ihn wieder rauswerfen musste. Das nimmt er mir zum Glück nicht persönlich, aber das lag daran, dass wir den Bereich eingestellt haben und ich das Unternehmen dann auch verlassen habe und wir aber gemeinsam überlegt haben, also das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Daher kenne ich den Sebastian und bin sehr froh, dass der an meiner Seite ist. Und Thilo, den kenne ich schon seit ein paar Jahren. Mit dem habe ich zusammen ein MBA gemacht an der WHU hier in Düsseldorf, ein Part-Time-MBA. Der ist eigentlich Ingenieur, also kein Software-Engineer, sondern richtiger Ingenieur, in Dresden studiert und hatte aber schon mal was gegründet, das wusste ich. Und der hat ein Faible für, wie sagt er das immer, für hässliche Geschäftsmodelle. Und damit konnte ich dienen. Und bei einem von diesen Kneipenersatzabenden per Zoom haben wir uns irgendwann mal länger wieder unterhalten und habe ihm da so ein bisschen davon erzählt, sagt er, also Schrott, das ist ja eine tolle Sache, da müssen wir nochmal sprechen. Und so sind wir wieder zusammengekommen und machen das jetzt zu dritt, eben jeder in seinem Bereich, aber dadurch ergänzen wir uns echt ziemlich gut.
Ja, hört sich für mich sehr, sehr harmonisch an und auch als ob ihr viel Spaß hättet. Also wenn ich schon allein an die ganzen Namen, drei Fragezeichen und dieses Schrottbienenkonzept an sich denke, habt ihr toll ausgeklügelt. Also habt da auch sehr viel.
Ab 13 wird es unübersichtlich, haben wir jetzt gehört.
Okay, das glaube ich.
Und nicht jeder kann Eugene aussprechen.
Nennt ihr euch denn eigentlich lieber Schrottbienen oder Scrapbees? Oder ist das schon im Hinblick auf die internationale Verbreitung eurer Geschäftsidee, dass ihr versucht, euch da englisch aufzustellen?
Ja, da waren wir vielleicht zwei Schritte vor dem ersten, haben wir gemacht. Scrapbees funktioniert phonetisch eigentlich nur auf Englisch.
Ja.
Der Scrappy ist der Schrotti auf Englisch. Ja, das weiß ich natürlich von früher und das ist so ein bisschen kumpelhaft gesprochen immer. Der Scrappy ist aber, so nennt man sich auch selber in der Branche.
Verstehe.
Und Scrap Bee ist aber unser Modell, ja. Wir nehmen Schrott und unsere Bienen, ne, unser Schwarm funktioniert nur als Bienenschwarm. Im Deutschen ist das schwierig an den Mann oder an die Frau zu bringen und wir haben dann irgendwann mal das übersetzt und Thilo, ich weiß noch, als er das erste Mal gehört hat, sagt, was für ein bescheuerter Name. Aber der ist so eingängig und jeder, der den hört, sagt, ja, das kapiere ich. Die Schrottbiene ist doch was sonst.
Ja, nee, finde ich auch.
Bleibt hängen.
Ja,
also wir machen beides und ich bin gespannt, wie das auf Französisch und Spanisch sich anhört, aber ich glaube, passt nicht so gut.
Ah, ich bin mir sicher, so wie ihr das bisher gelöst habt, werdet ihr da auch eine Lösung finden.
Ja, klar.
Was kann man denn tun, wenn man von eurer Idee begeistert ist? Wenn man jetzt hier den Weltverbesserer-Podcast hört und sich denkt so, boah, cool, da möchte ich helfen, da möchte ich auch mitmachen, da möchte ich meinen Beitrag zu leisten. Wie erreicht man euch? Was kann man tun?
Also erstmal in sich gehen und sagen, irgendwas hatte ich doch im Keller oder in der Garage oder was, das muss unbedingt weg. Also wir freuen uns über alle, die Fundstücke in ihrem Keller haben und nicht, wie du es mir eben erzählt hast, sich dann darüber ärgern, dass sie die Zinnsammlung von der Schwiegermutter einfach weggepfeffert haben. Denn sowas ist für uns nicht nur ein Wertstoff, ja, wie das Onkel Titus immer so schön sagt, sondern das ist tatsächlich auch Geld wert, was wir auch bezahlen. Wir sind natürlich in der Regel in erster Linie ein Logistiker und helfen beim Raustragen von schweren Sachen. Aber wenn jemand sowas hat, sofort anrufen oder bei scrappies.com oder schrottbienen.de mal draufklicken. Wir sind über alle Kanäle zu erreichen und versuchen die auch zu bedienen. Also viele rufen bei uns an. Wir haben also tatsächlich hier mit 2-3 Leuten ein schönes Callcenter und die sind also sehr versiert, um rauszufinden, was das ist, wie schwer ist das, ne? Brauchen wir 2-3 Leute, wir können ja mit mehreren Bienen kommen, wenn es sein muss. Aber ansonsten sind wir auch über alle anderen Kanäle, über unser Webformular, über WhatsApp und so weiter buchbar und freuen uns über jeden, der da sich meldet. Mhm.
Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich habe da persönlich in den letzten Jahren einige Erfahrungen gemacht. Leider zum Beispiel mit Häuser von verstorbenen Verwandten ausräumen, ne? Also, und da ist man ja häufig dann schon allein von der Situation her überfordert, weil man vielleicht auch noch in der Trauer steckt und dann hat man da ein Haus, was in jahrelanger Lebensweise dann irgendwie doch auch zu gemüllt ist, im Negativen jetzt gesagt, aber wo unglaublich viel auf einen wartet, was man sortieren und wegschaffen muss. Und in solchen Situationen ist es gut, so Leute wie euch auch zu kennen und zu wissen, hier kann ich auf jeden Fall den Metallschrott sozusagen oder die Metalldinge abgeben. Das finde ich total hilfreich. Und dann ist mir auch aufgefallen, als wir unser Haus hier kernsaniert haben, was du meinst, Heizkörper, ne, eine alte Sonnenjalousie oder irgendwie solche Geschichten, wo auch Metall drin steckt und so, dann liegt das auf einmal alles im Garten. Man sieht nichts mehr von dem Rasen, der da irgendwann mal war und man weiß gar nicht, was man mit den Sachen machen soll, wenn man nicht ein gutes Unternehmen hat, was den Schrott direkt mit wegschafft.
Foto machen, bei WhatsApp reinstellen, sagen bitte abholen, Adresse oder einfach nur Telefonnummer. Die rufen dann sofort zurück oder innerhalb von ein paar Minuten oder Stunden und dann schaffen wir das am selben oder am nächsten Tag schon weg. Also das ist unser Brot und Butter und das ist eigentlich das Schöne auch, deswegen sind unsere Mitarbeiter, unsere Bee-People in den Autos auch so gern bei uns, ja, wir haben also viel, die von DHL kommen oder von Amazon oder von der Post oder sowas, die bleiben aber gerne bei uns, weil die Leute, bei denen sie das abholen, auch das zu schätzen wissen. Die freuen sich, Mensch, endlich ist diese beknackte Markise weg. Oder warum genau. Nicht gleich? Ja, es war so einfach. Ich musste ja nur eine Telefonnummer hinterlassen und sagen, Schrott. Und dann ruft einer an, sagt, was haben Sie denn da? Wann brauchen Sie denn? In 2 Stunden, ja, kommt einer.
Ja, super.
Und das, dann ist es weg.
Ja, man muss nur wissen, wo man anruft. Gut, dass es euch gibt. Fühlst du dich denn als Weltverbesserer?
Ich weiß nicht, ob ich jetzt sofort diesen Begriff wählen würde. Ich habe das, glaube ich, schon eben einmal gesagt, ich bin schon Überzeugungstäter. Ich habe ja gesagt, ich bin eigentlich Rechtsanwalt, aber ich bin stecken geblieben in dem Recycling-Gedanken im Moment und glaube fest daran, dass das ein Modell ist, das in der Zukunft noch viel, viel wichtiger wird. Also diese Idee, dass wir als Industrienation auf einer riesigen Mine sitzen, aber zu doof sind, sie zu heben, also sie zu erschließen, finde ich so zwingend, dass wir gesagt haben, also ne, wir könnten alle andere Jobs machen, aber wir fanden es so wichtig, dass wir diese, wir nennen die immer Urban Micromines, dass wir diese Mini-Minen erschließen und praktisch, und das ist so ein bisschen vielleicht zu viel erwartet, aber dass wir aus jedem einen kleinen Urban Miner machen. Ne? Weil du eben fragtest, was kann man denn eigentlich machen? Ja, bitte mal in sich gehen und sagen, bin ich nicht Minenbetreiber? Ich habe doch einen Keller und ich habe doch eine Garage, da ist doch Zeug drin, das braucht die Industrie, um was Schönes davon wiederherzustellen. Und dafür sind wir da und ich weiß nicht, ob ich dann Weltverbesserer bin, aber ich glaube schon, dass Recycling einen sehr großen Beitrag leistet, um auch in anderen Gegenden der Welt Ressourcen zu schonen. Also die Thilo referiert immer sehr gut über den ökologischen Rucksack, um ein wie vieles mehr man Material aus dem Boden holen muss, um 1 Kilo Kupfer oder Aluminium herzustellen. Und das ist wirklich enorm.
Dann ist das ja schon mal ein Faktor, auf den wir achten müssen, damit die Welt ein bisschen besser wird. Was würdest du dir denn noch wünschen, wenn du Wünsche frei hättest, die die Welt verbessern können?
Also aktuell habe ich einen ganz präsenten, den glaube ich sehr viele haben, sagen, dass dieser Unsinn oder Irrsinn, muss man ja sagen, in der Ukraine aufhört und dass da nicht nur einer, aber mehrere zu Sinnen kommt und sagt, es ist nicht nur, dass ich ein Land und ein Volk zerstöre, sondern er sich, glaube ich, gar nicht darüber im Klaren ist, dass das eigene Land darunter noch Jahrzehnte selber leiden wird. Also ich weiß nicht, ob diese Spätfolgen wirklich bedacht worden sind. Ich sehe das natürlich aus der Rohstoffperspektive und Russland wie auch die Ukraine. Und wir hatten auch dort in meinem alten Unternehmen Kollegen und Plätze. Und ich will mir gar nicht ausmalen, wie schwierig deren Leben gerade ist. Also das ist natürlich eine Sache, die treibt mich jetzt nicht nur weltpolitisch um, sondern auch was die Rohstoffversorgung und die Zukunft angeht. Aber da wird es hingehen. Ich wünschte mir, dass das noch eine größere Lobby bekäme. Und zwar jetzt nicht nur in Deutschland, da sind wir schon relativ gut, auch Europa. Und wir sind gerade in ein Förderprogramm, haben wir es geschafft, aufgenommen worden von der EU. European Green Deal nennt sich der. Und da gibt es ein sogenanntes New European Bauhaus. Da haben wir gerade einen Preis gewonnen. Und deswegen sind wir in Europa, werden wir schon wahrgenommen mit diesem Recycling-Gedanken. Das müsste aber präsenter noch werden in anderen Teilen der Welt, USA beispielsweise und Asien, wo auch sehr viel industrialisierte Länder, wo es die gibt, auch die sitzen auf einer Mine und trotzdem haben sie die Ressourcen etwas näher als wir und da ist auch diese Affinität zum Trennen und zum Recyceln noch nicht da. Ich habe aber große Hoffnung, dass es nicht mehr lange dauert, dass auch dort die Zeichen der Zeit erkannt werden und das Recycling eine größere Stellenwert einnimmt.
Mhm. Ja, wäre definitiv wünschenswert, ja. Wie kommt denn Nachhaltigkeit und soziales Engagement in deinem Alltag vor? Du hast mir erzählt, du bist Vater von 4 Kindern. Wow, also bist du bestimmt hochgradig ausgelastet, kann ich mir vorstellen. Aber hast du noch die Möglichkeit, auf diese Dinge in deinem Alltag zu achten?
Ja, also die 4 Kinder sind wahrscheinlich familiäre Nachhaltigkeit. Also da ich will noch nicht vorgreifen, dass die im Alter für mich sorgen sollen. Die sollen erstmal groß werden. Aber ich finde, im Vergleich zu vor 20 Jahren begegnet einem das immer wieder und viel häufiger, dass man sich darüber Gedanken macht, wie man lebt. Meine Frau kritisiert nicht zu Unrecht manchmal, ja, warum hast du denn jetzt das gemacht oder muss es denn jetzt dieses Auto und warum nicht ein kleineres und warum musst du da jetzt hinfahren, geht nicht auf Video und so viel, wie wir früher geflogen sind, ist das wahrscheinlich auch nicht richtig gewesen. Und es ist schon mal richtig, dass man da aktiv einfach sich mit beschäftigt. Im großen oder im industriellen Sinne, dann sagte ich ja eben schon, dass ich ein Überzeugungstäter bin und das Beispiel mit den Kronkorken, glaube ich aber, dass dieser Recycling-Gedanke schon mal viel kompensiert oder viel bewegt. Ja, nicht nur im Kleinen, ja, dass man, also überall, wo ich eine Flasche aufmache und den Kronkorken stecke ich mir immer in die Tasche. Ja, wenn ich jemanden sehe, der das auf den Fußboden wirft, ja, ich schnauze den nicht an, sondern ich gehe hin und hebe das auf und stecke es mir in die Tasche. Und dann kommt man direkt ins Gespräch. Und vielleicht bin ich da auch paranoid, aber ich finde, das muss nicht sein. Ich kann sowieso nicht haben, wenn jemand Sachen auf den Boden schmeißt, aber einen Rohstoff schon mal gleich gar nicht.
Ja, das ist doch ein schönes Beispiel. Ja, genau. Also die Kronkorken, da hatten wir ganz am Anfang im Vorgespräch drüber gesprochen. Ihr unterstützt da auch die Düsselkorken und ihr sammelt Kronkorken im Büro und ja, anscheinend machst du es auch privat ohne Ende. Das finde ich gut. Mache ich auch. Finde ich auch.
Kleinvieh macht auch nichts.
Genau, es ist ein tolles Tool, um einfach auch im Alltag was beizutragen, finde ich auch.
Ich weiß nicht, ob das unbedingt Weltverbesserertum ist, aber wir konzentrieren uns viel auf eine gute Mischung. Also wir haben natürlich irgendwie eine No-Asshole-Rule in der gesamten Company. Bisher haben wir da großen Erfolg, ja, und arbeiten alle sehr gern zusammen. Aber was uns auszeichnet, ist eben eine sehr große Farbigkeit. Und das Unternehmen ist eben sehr bunt. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir noch weiblicher werden. Aber das ist im Schrott nicht so einfach, insbesondere natürlich in den tragenden Berufen sozusagen oder in den tragenden Teilen. Aber ich hatte gerade wieder 3 Kollegen, die sind wirklich hochloyal und die gehen durchs Feuer für uns, finde ich super. Und wenn wir sagen, wir wollen jetzt nächste Woche nach Stuttgart fahren, sagt er, schick mich dahin, ich erkläre dem, wie das funktioniert, dem neuen Mitarbeiter, und ich kann auch 2 Wochen bleiben, wenn es sein muss, also macht mir überhaupt nichts aus. Das ist alles großartig, wäre wünsche ich mir mehr von solchen Leuten. Und als nächstes kam jemand rein, der sagte, du hast doch mal gesagt, du willst mich unterstützen beim Deutschlernen. Ich sagte, ja richtig, weil die haben unterschiedliche Stufen. Und wenn er von sich aus wieder kommt, hat gesagt, auf jeden Fall, also dieses neugierig bleiben und lernen wollen, das ist so eine Voraussetzung bei uns. Und deswegen bin ich einfach sehr glücklich gerade mit der Mannschaft, die wir so um uns rum haben, weil die alle von diesem Gedanken getragen sind. Und das zeichnet sich vielleicht dadurch aus, dass einfach keiner das Unternehmen verlässt, freiwillig. Die sagen alle, Mensch, ich könnte auch ein bisschen mehr woanders verdienen, aber hier weiß ich, was wir tun, warum wir das tun und ich habe mit guten Leuten zu tun. Also das finde ich schon sehr befriedigend.
Mhm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das unglaublich viel ausmacht, wenn man weiß, man arbeitet zum einen für ein sinnhaftes Projekt, ja, wo man irgendwie den Sinn im Hintergrund sieht oder im Vordergrund, so wie bei euch. Und zum anderen, dass man halt ein gutes Team hat, was einen fairen Umgang miteinander pflegt und auch auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter achtet. Ne? Also, dass man halt sagt, das ist Arbeit und es muss dich aber auch irgendwo glücklich machen und es muss dir dein Leben bereichern, sozusagen. Also, das finde ich echt wichtig und ich habe das Gefühl, dass das bei euch passiert.
Ja, das ist, also manchmal hat man den Vorteil, dass sagt, ja, bei, sagen wir mal, Leuten, die nicht in der allerhöchsten Gehaltsklasse sind, ist das eigentlich vollkommen egal, wo die arbeiten. Das stimmt aber nicht. Die, also nicht nur, dass die jetzt für den Zweck, den wir im Unternehmen haben, arbeiten, sondern einfach, weil sie sich freuen, dass sich der Kunde freut. Und das kommt ja wieder zurück. Und das ist wie so ein Flywheel, wie so ein, das perpetuiert sich. Und das finde ich super zu sehen. Das hätte ich vor ein paar Jahren auch nicht gedacht, auch wenn ich jetzt da schon im Recycling gearbeitet habe. Aber manchmal ist das, was da so an Sustainability-Dingen irgendwie kolportiert wird, kommt mir so vor wie ein Feigenblatt. Aber unterm Gerüst ist dann irgendwie nicht viel. Aber je mehr man das wirklich lebt und nach vorne trägt und sagt, ja, das ist eigentlich der Zweck, warum es uns gibt und deswegen bist du hier, das ist quer durch alle Gehaltsklassen wichtig.
Gut, dann stelle ich mal meine letzte Frage. Und zwar geht die immer nach einem Buchtipp. Was hast du in letzter Zeit so gelesen und welche Bücher kannst du den Hörerinnen empfehlen?
Auch zu außer lesen? Drei Fragezeichen.
Das kann. Ja, außer drei Fragezeichen.
Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
Ich habe neulich ein Buch gelesen, das nannte sich American War. Mhm. Ich muss noch mal gucken, wie er hieß. Omar El-Akkad oder sowas, mhm, ist, glaube ich, der Autor. Es ist Utopia, also spielt in den USA und ist schon 2-3 Jahre alt, habe ich auch auf Englisch gelesen. Ist also wirklich ganz interessant geschrieben. Und zwar entspinnt sich dort ein Bürgerkrieg. Mhm. Und der ist so frappierend ähnlich, wie das in Syrien und in anderen Ländern der Welt gewesen ist. Und auch die Erlebnisse, die da gezeigt werden, dass man sich nochmal vor Augen führt, und das ist schon 2-3 Jahre her, jetzt muss man sich überlegen vor den neuen Hintergründen, dass das alles gar nicht so abwegig ist und auch gar nicht so abstrus ist, wie die Leute dann miteinander umgehen, wenn Krieg herrscht, dass man sich da gar nicht so weit wegwerfen darf. Und das hat jetzt gerade wieder so eine ganz aktuelle Relevanz bekommen, die ich eigentlich traurig finde, aber das ist eigentlich ein Buch, was mir im Gedächtnis
gibt. Dann vielen Dank auch für diesen tollen Buchtipp. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg für die Scrap Bees oder Schrottbienen. Ich hoffe, dass die Idee durch diesen Podcast ein bisschen weitergetragen wird und ihr noch erfolgreicher werdet dadurch.
Oh ja, da freuen wir uns. Birte, vielen Dank.
Mach's gut, lieber Florian. Dankeschön dir. Tschüss.
Tschüss.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür. Und bis bald, eure Birte.